Moin und herzlich willkommen beim Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Ja, wir machen heute weiter und ich will am Anfang euch einmal mit in eine kleine Situation nehmen. Und zwar stell dir mal vor, du bist auf einer einsamen Landstraße unterwegs, die Sonne ist gerade dabei unterzugehen und du siehst schon von Weitem, dass etwas auf der Fahrbahn liegt. Je näher du kommst, desto klarer erkennst du, es ist ein riesiger Ast, der die ganze Straße blockiert. Du bremst ab, steigst aus und stellst fest, es ist gar kein Ast, es ist der umgestürzte Stamm eines massiven Baumes. Du bist allein im Auto. Da muss ich mich hier irgendwie wegstellen. Ich glaube, ja, ne? Das koppelt die ganze Zeit so. Ist hier besser? Ja, hier ist besser. Okay. Dann machen wir das so. Okay. Also, ne? Du bist da, allein im Auto, weit und breit. Keine Hilfe, kein Handyempfang, kein gar nichts. Und jetzt mal ehrlich, wer könnte diesen Baum einfach mit bloßen Händen zur Seite wuchten? Ich jedenfalls nicht, auch wenn gestern Bernd gesagt hat, dass ich also auch so ein bisschen was von Goliath habe, aber nein, das würde ich auch nicht packen. Und genau so eine Szene, bloß noch in viel krasser, die finden wir auch in dem Leben von Simson. Er reißt Stadttore aus den Angeln, er tötet einen Löwen mit bloßen Händen, besiegt ganze Armeen ohne Schwert. Er ist so etwas wie der Superheld der Bibel. Doch, das ist das Spannende, dieser Mann, der äußerlich so stark ist, kämpft innerlich mit einer gewaltigen Schwäche. Und genau hier möchte uns Gott heute packen, denn es geht nicht nur um Muskelkraft, sondern um Herzensstärke. Es geht um die Frage, was dich im Leben wirklich stark macht und was dich zu Fall bringen kann. Wir machen also Fortsetzung und schauen uns die Hall of Faith weiter an. Simson wird in Hebräer 11 erwähnt, Verse 32 bis 34 lese ich einmal vor, wir haben sie auch gestern schon gelesen, aber ich lese sie noch einmal. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt dort: Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißung erlangten, jetzt interessanterweise der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Auch Simson wird hier aufgeführt als einer derjenigen, die in ihrem Leben durch Glauben handelten. Und das ist beachtlich, weil wenn wir uns das Leben von Simson so genauer anschauen, dann war sein Leben in ganz vielen Punkten alles andere als vorbildlich. Wir lesen die Geschichte von Simson im Alten Testament, in der Bibel, im Buch der Richter. Und bevor wir so richtig einsteigen in die Geschichte, brauchen wir noch ein ganz paar Hintergrundinformationen. Wir brauchen ein bisschen Überblick, damit wir besser verstehen, in was für einer Zeit sich das abgespielt hat. Die Geschichte. Wir brauchen sozusagen einen Überblick, wie wenn du bei Google Maps die Route eingibst und erstmal sozusagen den Überblick kriegst, Start bis Ziel und so weiter. Diese Vogelperspektive. Was war also los zu der Zeit der Richter? Gott hatte sich das Volk Israel ausgesucht. Wir haben da schon von gehört, von Mose, wie er das Volk aus der Sklaverei der Ägypter befreit hat. Und er hat es durch Josua in das verheißene Land geführt. Und nachdem Josua nun gestorben war, und das Volk im verheißenen Land angefangen hatte zu leben, erzählt das Buch der Richter von Israels totalem Versagen und von seinem moralischen Verfall. Das Buch der Richter erzählt von einer Abwärtsspirale, in der sich das Volk befunden hat. Wie in einem Strudel werden sie mehr und mehr nach unten gezogen, versagen und entfernen sich weiter und weiter von Gott. Und dabei wiederholt sich ein Kreislauf immer wieder im Buch der Richter. Das Volk sündigt, wendet sich von Gott ab. Daraufhin lässt es Gott zu, dass die Feinde Israels Überhand nehmen und das Volk unterdrücken. Ab einem gewissen Punkt tut das Volk Buße und wendet sich wieder Gott zu, schreit um Hilfe und daraufhin sendet Gott einen Richter oder einen Retter oder einen Befreier, kann man auch sagen, um sie aus ihrer misslichen Lage zu befreien, sodass sie eine Zeit des Friedens haben. Aber dieser Frieden, der hält nicht lange an. Und kurze Zeit später fängt das Volk wieder an zu sündigen, sich von Gott abzuwenden. Und das Ganze geht wieder von vorne los. Und ein Refrain, der sich gegen Ende des Buches immer wieder wiederholt, ist dieser. Und zwar lesen wir das in Kapitel 17, Vers 6. Dort steht: Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Und jetzt kommt: jeder tat, was recht war in seinen Augen. Es war eine Zeit, wo es keinen König gab in Israel. Es war eine Zeit, wo einfach jeder das gemacht hat, was er selbst für richtig gehalten hat. Es war eine Zeit ohne Leitung, Orientierung, eine Zeit, wo einfach jeder sein Ding gemacht hat. Israel befindet sich in dieser Abwärtsspirale, steckt ja bis zum Hals im Mist. Doch Gott sendet immer wieder einen Richter, einen Befreier, der das Volk retten und befreien soll. Und auch wenn diese Richter von Gott bevollmächtigt waren und von seinem Geist, dann dürfen wir nicht denken, dass Gott all ihre Entscheidungen, all ihr Handeln befürwortet hat und dass alles, was sie gemacht haben, richtig war. Wir sehen insgesamt viel mehr, dass Gott trotz des Versagens der Richter zu seinem Ziel kommt mit seinem Volk und das Volk am Leben erhält in dieser dunklen Zeit. Und genauso ein Richter oder Retter ist eben Simson. Ein starker Retter, doch auch ein starker Sünder. Doch dazu später noch mehr. Und jetzt sind wir bereit, reinzuzoomen. Jetzt sind wir bereit, auf Start zu klicken. Es geht ganz nah ans Geschehen und wir starten. Lasst uns die Geschichte von Simson näher betrachten und auch sehen, was Gott uns durch diese Geschichte heute zeigen will. Ich habe uns 3 Punkte mitgebracht, anhand der wir uns durch die Geschichte von Simson längst hangeln wollen. Und die 3 Punkte lauten: erstens, Simson, ein starker Held. Zweitens, Simson, wieder nur ein Retter, der fällt. Und drittens, Simson, ein Schatten des vollkommenen Retters. Lass uns mit dem ersten Punkt starten. Simson, ein starker Held. Wir lesen in Richter 13 bis 16 die ganze Geschichte von Simson. Und in Richter 13 lesen wir den ersten Teil der Geschichte. Und es ist eine besondere Geschichte und das in verschiedener Hinsicht. Die Geschichte startet mit einer vergleichsweise ausführlichen Beschreibung der Umstände rund um Simsons Geburt. Und gleich der erste Vers bereitet uns sozusagen die Bühne für das, was dann folgt. 13 Vers 1. Und die Söhne Israels taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab der Herr sie 40 Jahre in die Hand der Philister. Das war die Situation. Wir sind wieder, ihr erinnert euch an den Kreislauf, was da passiert. Israel wieder einmal in der Hand seiner Feinde. Doch Gott schickte erneut einen Retter, einen Richter, um sie aus der Hand ihrer Feinde zu befreien. Das ist, als die Geschichte startet. Und sie startet mit einem Mann namens Manoach und seiner Frau, die keine Kinder bekommen konnten. Doch Gott greift ein und er schenkt ihnen doch einen Sohn, nämlich Simson. Und das ist auch wieder besonders, weil ein Engel des Herrn kommt und verkündigt ihnen, dass sie einen Sohn bekommen werden. Aber er macht ihnen auch deutlich, dass Simson ein Nazirea sein sollte. Ein Nazirea. Und zwar vom Mutterleib an bis zu seinem Tod. Was ist ein Nazirea? Ein Nazirea zu sein bedeutete laut 4. Mose 6, 20 bis 21, dass jemand ein besonderes Versprechen abgelegt hat oder ein Gelübde, dass er in besonderem Maße für Gott lebt. Ein besonderes Versprechen für Gott zu leben. Und als eine Bedingung für dieses Versprechen sollte die Person 3 Dinge nicht tun: kein Alkohol trinken, das Kopfhaar nicht schneiden und sich keiner Leiche nähern. Das waren sozusagen die 3 Bedingungen. Es war ein besonderes Versprechen, was sozusagen auf dem Leben von Simson lag. Er war ein Nazirea. Er sollte im besonderen Maße für Gott leben, für eine Zeit. Normalerweise, so ist es in 4. Mose beschrieben, aber bei Simson war auch besonders, er sollte von Geburt an bis zu seinem Tod als Nazirea leben. Inmitten dieser Zeit, wo Israel nun also durch die Feinde bedrängt ist, keimt Hoffnung auf. Es keimt Hoffnung auf. Und so heißt es am Ende von Vers 5 dann: er aber wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Was haben wir also? Wir haben eine unfruchtbare Frau, die von einem Engel verkündigt bekommt, dass sie einen Sohn gebären wird, der einen besonderen Auftrag hat, nämlich den Auftrag, als einer, der Gott geweiht ist, Israel aus der Hand seiner Feinde zu befreien. Und nachdem nun auch der Vater durch den Engel bestätigt bekommen hat und sie erkannt hatten, dass es der Engel Gottes war, wirklich, lesen wir dann in Vers 24: und die Frau gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Simson. Und der Junge wuchs heran und der Herr segnete ihn. Simson war geboren. Und das nächste, was wir dann lesen, ist, dass Gottes Geist ihn anfing zu treiben oder zu leiten. Gottes Geist war am Wirken. Und so war die Bühne bereitet für die Rettung Israels. Simson war geboren, Gott segnet ihn, Gottes Geist beginnt, ihn zu leiten. Und wir lesen von dem, was dann passiert. Doch als erstes startet die Geschichte erstmal damit, dass Simson eine Frau sieht. Er sieht eine Frau von den Philistern, also den Feinden sozusagen. Und er sieht sie und er möchte sie als seine eigene Frau haben. Er erzählt es seinen Eltern und sagt ihm, hey, könnt ihr mir nicht die als meine Ehefrau geben? Sein Vater versucht Simson auch davon abzubringen von seinem Entschluss, sagt ihm, hey, warum willst du denn unbedingt von den Feinden eine Frau? Warum kannst du nicht einfach unserem Volk eine? Und so weiter. Aber Simson hat sozusagen in seinem Herzen schon ganz klar den Entschluss gefasst und macht dann deutlich, in Vers 3, in Kapitel 14 ist es dann, nimm mir diese, denn sie ist recht in meinen Augen. In Vers 4 heißt es dann interessanterweise, dass es vom Herrn war, dass sich Simson eine Frau von den Philistern nahm. Dabei bedeutet Vers 4 nicht, dass Gott es gut geheißen hat, dass sich Simson diese Frau genommen hatte, sondern lediglich, dass Gott größere Dinge verfolgte, selbst mit dieser Entscheidung von Simson. Denn es sollte von hier an ein Konflikt entstehen zwischen Simson und den Philistern. Er sollte angestachelt werden und sich immer weiter hochschaukeln, immer weiter hochkochen, bis zu Simsons Tod. Warum? Denn Simson war geschickt worden, um das Volk aus der Hand seiner Feinde zu befreien. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten, die ganze Zeit, wenn wir jetzt die Geschichte von Simson auf uns wirken lassen. Wie ging es weiter? Simson machte sich auf den Weg zu den Philistern, um seine Hochzeit abzuwickeln. Doch auf dem Weg begegnete ihm ein Löwe. Es gibt ja einige Tiere, ne, da ist es irgendwie auch okay, wenn man die in der freien Wildbahn begegnet, zum Beispiel einer Fliege oder einem Kaninchen. Aber so ein Löwe, dem will man nicht begegnen. Und man könnte vielleicht kurz denken, die Geschichte ist jetzt schneller vorbei, als sie angefangen hat. Aber nein, so ist es nicht, denn Gott greift ein. Wir lesen dann in Vers 6, da kam der Geist des Herrn über ihn. Und er zerriss ihn, das ist der Löwe, wie man ein Böckchen zerreißt. Und er hatte gar nichts in seiner Hand. Aber seinem Vater und seiner Mutter erzählte er nicht, was er getan hatte. Simson begegnet hier also dem Löwen und zerreißt ihn buchstäblich mit bloßen Händen. Gottes Geist kam über ihn und hat ihn mit besonderer Kraft ausgerüstet, denn das macht man nicht einfach mal so. Und als Simson dann einige Zeit später den gleichen Weg wieder ging, um nach dem Kadaver des Löwen zu sehen, dann sah er, dass da ein Bienenschwarm aus dem Kadaver des Löwen war und es war Honig da und Simson probierte den Honig und gab auch seinen Eltern davon. Doch dann kommt zu seinem Hochzeitsfest. Sein Hochzeitsfest. Er veranstaltet es und er gab einigen dort ein Rätsel auf. Er versprach ihnen 30 Hemden und 30 Festgewänder als Preis, wenn sie ihm das Rätsel lösen würden. Doch sie konnten das Rätsel nicht lösen, bis sie letztendlich über seine Frau an Simson rankam. Und das ist ein interessantes Muster, was jetzt schon anfängt und was sich in dem Leben von Simson wiederholt. Sie drohten ihr und ihrer Familie mit dem Tod, wenn sie nicht die Lösung des Rätsels rausfinden würde. Und so weinte sie vor Simson, manipulierte ihn so sehr, bis er ihr die Lösung verriet. Als nun Simson überlistet wurde, da heißt es dann wieder, da kam der Geist Gottes über ihn und er tötete alle 30 Männer und nahm ihnen ihre Hemden und ihre Gewänder weg und gab sie denen, die das Rätsel dann gelöst hatten. Simson war zornig, als er erkannte, dass er überlistet wurde. Und er ging dann erstmal ohne seine neu gewonnene Ehefrau zurück in sein Elternhaus. Auch alles interessant, aber ja. Auch einige Zeit später war Simson immer noch zornig. Und so fing er 300 Schakale oder Füchse, hat sie eingefangen und hat sie mit ihren Schwänzen aneinander gebunden und dann zwischen an die Stelle, wo die Schwänze verbunden waren, eine Fackel gemacht, die brannte. Und dann hat er die Schakale in die Felder der Philister geschickt. So dass ein riesen Feuer entstanden ist und ein erheblicher Teil der Ernte der Philister zerstört wurde. Tja, das wiederum brachte dann die Philister dazu, sich zu rächen. Und sie verbrannten die Frau von Simson und ihren Vater mit Feuer. Und es war genau das, was die Frau von Simson zu verhindern versuchte, als sie zuvor den Philistern die Antwort des Rätsels besorgt hatte, was jetzt doch dann geschah. Simson konnte das nicht auf sich sitzen lassen, brach ihn daraufhin die Beine und die Hüften mit gewaltigen Schlägen und zog sich in eine Höhle zurück. Alles spitzte sich weiter zu. Das ist das, was die ganze Zeit passiert. Dieser Konflikt spitzt sich zu. Die Philister machten sich auf und wollten jetzt nun Krieg halten gegen das Volk Israel. Israel sollte sozusagen den Konflikt ausbaden, den Simson doch angestachelt hatte. Und so kamen 3000 Leute aus dem Volk Israel zu Simson in die Höhle, wo er sich versteckt hatte oder wo er hingeflohen war. Und sie wollten ihn fesseln mit Seilen und ihn dann den Philistern übergeben. Nach dem Motto, ja, dann müssen wir nicht bezahlen für das, was er gemacht hat. Wie würde Simson reagieren? Er ließ sich also von ihnen versichern, dass sie tatsächlich ihm den Philistern ausliefern würden. Und dann ergab er sich und sagte, okay, alles klar, fesselt mich, kein Problem. Und sie haben ihn befesselt. Und sie haben, die Philister haben Simson dann, also die Israeliten haben Simson dann den Philistern übergeben. Und die Philister dachten nun, ja, wir brechen den Jubel aus, wir haben gewonnen. Ne? Wir haben ihn. Ne? Aber auch das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Gott greift wieder ein. Wir lesen jetzt in Richter 15 davon. Als er nach Lehi kam, da jauchzten ihm die Philister entgegen. Aber der Geist des Herrn kam über ihn. Da wurden die Stricke an seinen Armen, die an seinen Armen waren, wie Flachsfäden, die vom Feuer versenkt sind. Und seine Fesseln schmolzen von seinen Händen weg. Und er fand einen noch frischen Unterkiefer eines Esels. Und er streckte seine Hand aus, nahm ihn und erschlug damit 1000 Mann. Und Simson sprach, mit dem Unterkiefer des Esels schlug ich einen Haufen, zwei Haufen. Mit dem Unterkiefer des Esels erschlug ich 1000 Mann. Und es geschah, als er ausgeredet hatte, warf er den Unterkiefer aus seiner Hand. Und man nannte jenen Ort Ramat Lehi, das heißt Unterkieferhaufen. Simson wurde wieder einmal mit besonderer Kraft ausgerüstet. Und er schlug selber 1000 Mann. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Nur mit dem Unterkiefer eines Esels. Die waren alle bewaffnet, die hatten Schwerter. Er nimmt den Unterkiefer und er schlägt sie alle tot, 1000 Stück. Und sagt dann, ja, ich habe einen Haufen nach dem anderen über Philister, hier die ganzen Leichen, die stapeln sich. Simson wurde mit besonderer Kraft ausgerüstet. Wieder ein Wunder, was Gott tut letztendlich, wozu Gott ihn befähigt hat. Doch nach diesem Blutrausch und dieser Schlacht hatte Simson nun Durst. Ja, dem starken, ja scheinbar unbesiegbaren Simson wurde seine eigene Endlichkeit bewusst und seine Begrenztheit. Er hatte Durst und er rief zu Gott. Verse 18 und 19 dann. Und er hatte großen Durst. Da rief er zu dem Herrn und sagte, du hast durch die Hand deines Knechtes diese große Rettung gegeben. Nun aber muss ich vor Durst sterben und in die Hand der Unbeschnittenen fallen. Da spaltete Gott die Höhlung, die bei Lehi ist, sodass Wasser aus ihr hervorkam. Und er trank und sein Geist kehrte zurück und er lebte wieder auf. Daher gab man ihr den Namen Quelle des Rufenden, die ist bei Lehi bis auf diesen Tag. Wir sehen hier einen Höhepunkt der Geschichte von Simson. Gott gebraucht ihn. Gott rüstet ihn immer wieder mit besonderer Kraft aus. Und Simson erkennt sich selbst als den Knecht des Herrn an. Er spricht von, du hast durch die Hand deines Knechtes diese größere Rettung gegeben. Er spricht von sich selbst als vom Knecht des Herrn, als einer, den Gott gebraucht. Und er erkennt an, dass Gott ihn gebraucht hat und er die große Rettung geschenkt hat. Wir sehen, wie Gott ihn segnet und ihn überreich mit Wasser versorgt. Ja, Simson, ein starker Held, ein Retter für das Volk, einer mit übernatürlichen Kräften. Das ist sozusagen im gewissen Sinne der Höhepunkt oder ein Höhepunkt des Lebens von Simson. Doch lass uns an dieser Stelle mal innehalten und uns fragen, was wir aus dieser Geschichte lernen können, wie wir die auch auf unser Leben anwenden können. Und ich denke, dass da besonders die Umstände rund um Simsons Geburt und sein Leben und der Auftrag, den er bekommen hat, auch über die Frage uns nachdenken lassen sollten, wie wir unser Leben leben. Simson bezeichnet sich selber als Knecht des Herrn. Und vielleicht denkst du ja, schön und gut für Simson, dass er ein Nazirer war. Ich bin's aber nicht. Ich bin Christ, aber ich möchte mein Christsein so leben, aber vielleicht jetzt auch gar nicht so besonders für Gott leben, sondern einfach so, ja, Jesus hat so einen kleinen Teil in meinem Leben, aber irgendwie lebe ich auch so eigentlich eher mein Ding und so, ne? Ich arbeite zwar ein bisschen in der Gemeinde mit, aber jetzt auch nicht zu radikal, ne? Und auf jeden Fall entscheide ich erstmal, wo ich lebe und was ich mache und so weiter, ne? Und es ist erstmal egal, ob du das gerade in deinem Herzen tatsächlich offen zugibst oder vielleicht auch nur in deinem Herzen ganz geheim denkst. Vielleicht lässt auch dein Leben schnell erkennen, für wen oder was du lebst. wenn du dir dein Leben anschaust und dich fragst, wofür gibst du Geld aus, wofür bringst du deine Zeit, was ist das, was dir wirklich Freude macht im Leben? Ich denke, dass Gott uns herausfordern will durch die Geschichte von Simson. Wir sind Simson ähnlicher, als wir vielleicht denken. Ja, wir sind Kinder Gottes. Kinder Gottes. Und das ist gut, das ist herrlich. Aber wir sind auch Gottes Diener. Ja, die Bibel spricht sogar davon, dass wir Gottes Sklaven sind. Römer 6, 22. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Ja, wir sind von der Sünde befreit. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Nein, aber wir sind jetzt Gottes Sklaven, heißt es da. Wir sind seine Diener. Und da will ich dich ganz praktisch heute Abend herausfordern, diesen Gedanken auch Raum zu lassen in deinem Herzen. Frage dich, wie kann ich dir dienen mit meinem Leben? Was möchtest du, Gott, von mir? Was möchtest du von meinem Leben? Was soll ich tun? Was soll ich tun mit meiner Zeit, mit meinem Geld? Was soll ich tun in meiner Gemeinde, in meinem Beruf? Wir sind zuallererst Gott unterstellt, nicht uns selbst. Also denke nicht primär an dich und an das, wie du dir dein Leben vorstellst oder ausmalst, was du gerne tun oder lassen möchtest. Nein, als ein Diener Gottes, als ein Sklave Gottes, frage dich, was dein Herr von dir möchte. Lebe nicht für dich selbst, sondern für deinen guten Gott. Lebe nicht für dich selbst, sondern für deinen guten Gott. Doch wie geht's weiter im Simsons Leben? Ja, er war ein starker Retter, aber er war auch ein starker Sünder. Ein äußerlich starker Mann, der innerlich jedoch auch eine große Schwäche in seinem Herzen hatte, die ihn letztendlich auch zu Fall bringt. Und das bringt uns zum zweiten Punkt der Predigt. Zweitens, Simson, wieder nur ein Retter, der fällt. In der Geschichte finden wir am Ende von Kapitel 15 einen Bruch. Es beginnt ein neuer Abschnitt. Es wird eine Art Resümee gezogen und der Schreiber schreibt in Vers 20, und er, das ist Simson, richtete Israel in den Tagen der Philister 20 Jahre. Es wirkt fast so, als ob die Geschichte zu Ende sei. Doch das ist sie noch nicht. Und doch ist etwas anders ab jetzt. Es ändert sich etwas. Ganz am Ende der Geschichte, am Ende von Kapitel 16, wird dieser Satz nochmal wiederholt. Und er bildet damit eine Unterteilung der Geschichte von Simson in zwei Abschnitte. Einmal das, was wir uns bisher angeguckt haben, und dann kommt der Satz zum ersten Mal, dann kommt der zweite Teil der Geschichte und dann wird er nochmal wiederholt. Im ersten Abschnitt läuft fast alles ziemlich gut. Gott gebraucht Simson. Es heißt häufiger, dass der Geist des Herrn über ihn kommt. Doch im zweiten Abschnitt lesen wir davon nichts mehr auf einmal. Nein, wir lesen sogar davon, dass Gott ihn verlässt. Doch was war passiert? Am Anfang von Kapitel 16 lesen wir davon, dass Simson eine Prostituierte in Gaza sah und Sex mit ihr hatte. Daraufhin kommen die Einwohner, die Gaziter, in der Nacht zu ihm und lauern ihn auf, um ihn zu töten. Doch Simson stand auf um Mitternacht und floh aus der Stadt. Er floh aus der Stadt, indem er das Stadttor einfach aufmachte. Nein, er nahm das ganze Stadttor mitsamt seinen Riegeln aus der Verankerung und ging einfach raus aus der Stadt. Die riesigen Stadttore, die lagen auf seinen Schultern und er trug sie bis auf den Gipfel eines Berges. Simson war immer noch mit einer besonderen Stärke ausgerüstet, doch es war nicht mehr der Geist Gottes, der ihn so antrieb. Zumindest steht es da nicht mehr an diesen Stellen. Und was danach folgt, ist nun der endgültige Fall und das endgültige Versagen von Simson. Und es startet alles wieder einmal mit einer Frau. Diesmal war es Delilah. Die Simson lieb gewinnt, heißt es. Aller Wahrscheinlichkeit nach wieder eine Frau aus den Philistern, von den Philistern. Und so kamen die Philister wieder zu der Frau und versprachen ihr eine große Summe Geld, wenn sie ihn doch nur dazu bringen würde, das Geheimnis seiner großen Stärke zu verraten. Ne, wiederholen sich Dinge, wir merken das. Und im weiteren Verlauf spielt also Simson mit dem Feuer und lässt sich von Delilah immer mehr und mehr manipulieren. Mehrmals tut er so, als würde er die Quelle seiner Kraft verraten oder wie man ihn bezwingen könnte. Und dabei macht er sich über die Philister nur lustig, die ihm immer wieder auflauern, ihn gefangen nehmen wollen, aber er sich dann immer wieder die Fesseln einfach wieder zerreißt. Und dabei nähert sich aber Simson der Wahrheit immer ein Stückchen mehr, bis er letztendlich den vielen Versuchen seiner Frau nachgibt und sein Herz ausschüttet und verrät, dass er so stark ist, weil er seine Kopfhaare niemals schneidet. Ich habe keine Haare. Das fällt mir irgendwie an der Stelle immer ein, aber naja. Darin lag seine Kraft. Meine lehre ich vielleicht in meinem Bart oder in meiner sonstigen Körperbehaarung, aber wie auch immer, darum geht es gerade gar nicht. Sondern es geht darum, dass Simson so stark war, weil seine Haare auf seinem Kopf niemals abgeschnitten wurden. Daraufhin lässt ihn also Delila wieder in ihrem Schoß einschlafen und sie rief jemanden, der ihm dann das Kopfhaar abgeschnitten hat. Und dann kam es wieder, wie es zu erwarten war. Und wir lesen dann in Vers 20 und 21, das lese ich dann, die Szene. Da sprach sie zu ihm: Philister über dir, Simson. Als er nun von seinem Schlaf erwachte, dachte er: Ich komme davon wie immer und brauche mich nur freizuschütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Aber die Philister nahmen ihn fest und stachen ihm die Augen aus. Und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit zwei ehernen Ketten. Und er musste im Gefängnis die Mühle drehen. Da war Simson nun von seiner Frau verführt und verraten. Der Herr war von ihm gewichen. Er war ohne seine Augen in einem Gefängnis der Philister und musste Sklavenarbeit verrichten. Simson war gefallen. Simson hatte nun endgültig das Gelübde seines Lebens gebrochen. Er hatte sich sein Kopfhaar abschneiden lassen. Wenn wir uns das so anschauen, die Geschichte von Simson, was können wir daraus lernen? Wie können wir diese Geschichte auch noch auf uns anwenden? Wir sehen, dass auch wenn Simson sich von Gott gebrauchen lässt und sich selbst als Knecht Gottes sieht, dass in seinem Herzen gleichzeitig noch etwas anderes wächst. Und wir sehen, dass Simson ein Problem mit Lust hat. Sexuelle Lust ist es, was in Simsons Herzen immer weiter wächst und was ihn letztendlich auch zu Fall bringt. Schon gleich am Anfang der Story sehen wir, dass Simson sich eine Frau sucht unter den Philistern. Simson sah eine Frau, die recht war in seinen Augen, wie es in der Geschichte heißt. Und in diesen Worten klingt da schon der Refrain an, der sich am Ende des Buches Richter immer wieder wiederholen wird. Ich habe ihn am Anfang schon genannt, denn dort heißt es dann: Zu jener Zeit aber gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Simson sah eine Frau, die recht war in seinen Augen. Simson nahm sich eine Frau von den Philistern. Und das, obwohl Gott doch gesagt hatte, klipp und klar, dass sie keine Frauen aus fremden Völkern nehmen sollten. In 5. Mose 7, 3 und 4 lesen wir davon. Dort steht: Und du sollst dich mit ihnen, also den umliegenden Völkern, nicht verschwägern. Du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen. Denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen. Und dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und euch bald vertilgen. Simson sollte sich keine Frau von den Philistern nehmen. Das war nicht Gottes Wille. Denn was würde passieren? Die Frauen der anderen Völkern würden die Söhne aus dem Volk Israel dazu verführen, Gott zu verlassen und anderen Göttern nachzulaufen. Und was Gott damals für das Volk Israel nicht wollte, will er auch heute nicht für seine Kinder. Am deutlichsten wird dies zum Beispiel im Neuen Testament, in 2. Korinther 6, die Verse 14 und 15. Dort steht: Macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber? Irgendetwas, was einem Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? Das sind deutliche Verse. Wenn du hier bist und du bist ein Kind Gottes, dann ist es keine Option, dir einen nichtchristlichen Partner zu nehmen. Das ist nicht das, was Gott für dich will. Das ist nicht das, was Gott Ehre bringt. Also um es einmal ganz deutlich nochmal zu machen: Wenn du hier bist und du würdest über dich selbst sagen, dass du Gott nachfolgen willst und dass du ein Kind Gottes bist, dass du glaubst, dass Jesus gestorben ist für dich, dass du ihm nachfolgst und immer bei ihm sein wirst und du gleichzeitig in einer Beziehung bist zu einem Nichtchristen, dann gibt dir die Bibel einen einzigen Rat. Einen einzigen Rat. Trenn dich, mach Schluss, jetzt. Lass die Beziehung sein. Spiel nicht mit dem Feuer. Das heißt in der Geschichte von Simson, gerade bei seiner ersten Frau, auch, dass er die Frau für sich haben wollte. Das ist auch interessant. Das sind Formulierungen, die ganz viel Aufschluss darüber geben, was in Simsons Herzen los war. Hier klingt etwas an von dem, was Simson letztendlich, was ihn letztendlich zu Fall gebracht hat. Und das, was sexuelle Lust ausmacht. Lust hat sich selbst und die eigene Befriedigung im Blick. Lust ist nicht damit beschäftigt, zu geben, sondern zu nehmen. Die Bibel spricht ganz deutlich an vielen verschiedenen Stellen darüber. Zum Beispiel in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Was ist Unzucht? Wenn die Bibel das Wort Unzucht gebraucht, dann meint sie alle ausgelebte Sexualität außerhalb der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Sexuelle Lust, die immer auch zu sexueller Sünde führt oder sexuelle Sünde ist, ruiniert dein ganzes Leben. Ja, Lust sagt, hol dir deine Befriedigung, wann du willst, wie du willst, so oft du willst und ist damit genau das Gegenteil von dem, was sich Gott mit Sexualität gedacht hat. Denn bei biblisch gelebter Sexualität zwischen einem Mann und einer Frau und dem Schutzrahmen der Ehe geht es vielmehr darum, sich selbst hinzugeben, als zu nehmen. Lust tut eben genau das Gegenteil. Lust verlangt, Liebe gibt. Merkt ihr das? Lust verlangt, Liebe gibt. Also kämpfe gegen die Lust in deinem Herzen. Sei radikal. Tu, was auch immer nötig ist, um gegen diese Lust auch zu kämpfen. Und kämpf nicht alleine. Denn dann ist dein Fallen schon vorprogrammiert. Gott hat uns in eine Gemeinschaft gestellt mit Gläubigen, wo wir füreinander beten können und Rechenschaft voneinander ablegen können. Doch vielleicht bist du hier und du hörst das und du denkst, ja, eigentlich ist das Kind schon im Brunnen gefallen. Eigentlich ist es schon zu spät. Ich bin schon gefallen. Ich habe schon so oft gekämpft und versagt. So lange geschafft, mich reinzuhalten und doch ist es passiert. Wenn es dir so geht, dann will ich dich ermutigen, komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Bring ihm all deine Schuld und deine Scham. Wenn du dich Jesus zuwendest und ihn um Vergebung bittest, dann wird er dir vergeben. Denk an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn wendet sich von der Sünde ab, wendet sich zu. Und was macht der Vater? Er läuft ihm entgegen mit offenen Armen. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, so ist Jesus. Er vergibt uns unsere Schuld, wenn wir zu ihm kommen und unsere Sünde bekennen. Er ist treu, er ist gerecht, heißt es. Also will ich dich einladen, komm zu Jesus, komm zum Kreuz, wieder neu und erlebe Vergebung für deine Schuld. Und ich will dich auch ermutigen, Jesus ist ein Gott der Wiederherstellung. Gott, Jesus ist mächtig, Wunden zu heilen. Er ist mächtig, Wiederherstellung zu schenken und dein Herz zu heilen und zu verändern. Komm zu ihm, er ist deine Hoffnung. Nutze auch diese Freizeit, um jemanden vielleicht deine Sünde zu bekennen. Jesus verheißt uns Veränderung und Heilung, wenn wir ehrlich voneinander werden. Jakobus 5, Vers 16. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Ja, Gott verheißt uns Heilung, wenn wir einander die Sünden bekennen und füreinander beten. Also komm, lasst uns gemeinsam beten. Lasst uns erleben, wie Gott vergibt und heilt und wiederherstellt. Er ist wirklich ein Gott der Wiederherstellung. Das darf uns ermutigen. Wir sehen in Simsons Leben, wie sich Lust weiter und weiter ausgebreitet hat und wie sie ihn letztendlich zu Fall gebracht hat. Wir sehen, wie fremde Frauen es sind, Frauen, die nicht aus Gottes Volk waren, die Simson verführen und ihn zu Fall bringen. Zuerst war es die Prostituierte in Gaza und nun Delila. Und zu diesem Zeitpunkt ist der Geschichte ist, von Simson ist die Hoffnung tatsächlich völlig am Boden. Es ist völlig völlig, ja, die Hoffnung ist zerplatzt. Gott hatte wieder einen Retter geschenkt, um das Volk aus den Händen seiner Feinde zu befreien. Doch der Retter, er hat versagt. Simson hat versagt. Und er ist von Gott verlassen, ohne seine Kraft, ohne seine Augen, in einem Gefängnis der Philister. Ja, die Hoffnung scheint zerplatzt. Die innere Schwäche von Simson hatte seine äußere Stärke zerstört. Doch auch das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Wir lesen dann in Vers 22 hoffnungsvolle Worte oder Worte, die uns Hoffnung geben. Dort heißt es dann, aber das Haar seines Hauptes begann wieder zu wachsen, nachdem es geschoren war. Simsons Haar fängt also wieder an zu wachsen. Etwas Hoffnung keimt vielleicht auf. Vielleicht wird ja mit seinem Haar auch die Stärke wieder zurückkommen. Wird Simson der Retter sein, der das Volk von seinen Feinden befreit? Wir wollen uns doch den dritten Punkt angucken. Das Ende der Geschichte und mit einem Ausblick auf Jesus, den wahren Retter, enden. Also drittens, Simson, ein Schatten des vollkommenen Retters. Die Geschichte endet damit, dass die Philister ein Fest veranstalten. Wir lesen davon in Kapitel 16 dann, Vers 23. Als nun die Fürsten der Philister sich versammelten, um ihren Gott Dagon ein großes Opfer zu bringen und ein Freudenfest zu feiern, sprachen sie, unser Gott hat den Simson, unseren Feind, in unsere Hand gegeben. Hier waren sie also, die Philister, und sie feierten den Sieg über Simson. Und sie lobten ihren Gott Dagon und sagten, dass er es war, der Simson in ihre Hand gegeben hat. Und als das Fest so im vollen Gange war, holten sie Simson aus dem Gefängnis und stellten ihn in die Mitte des Tempels zwischen zwei Säulen. Es waren die Säulen, die das ganze Gebäude hielten. Simson sollte sie nun belustigen. Simson wurde zur Schau gestellt. Sie haben ihn verspottet, verhöhnt, sich über ihn lustig gemacht. Etwa 3000 Männer und Frauen sahen Simson zu, während er sie belustigen sollte. Simson stand nun also da zwischen den Säulen und er bat darum, dass er die Säulen doch anfassen dürfte, um sich daran anzulehnen. Und die Philister dachten sich, okay, alles klar, erlauben wir es ihm. Und was dann folgt, ist das tosende Ende von Simson. Denn Simson wendet sich noch einmal Gott zu. Wir lesen in Vers 28 dann. Da rief Simson zu dem Herrn und sagte, Herr, Herr, denke doch an mich und stärke mich doch nur diesmal noch, Gott, damit ich Rache nehmen kann an den Philistern, eine Rache nur für meine beiden Augen. Angetrieben von persönlicher Rache bittet Simson darum und Gott schenkt ihm noch ein letztes Mal übernatürliche Kraft. Er ruft Gott mit seinem Namen Yahweh an und er betet zu ihm. Er bittet Gott, doch nochmal an ihn zu denken. Vielleicht ist es eine Art Buße. Auf jeden Fall wendet er sich Gott ein letztes Mal zu. Und Simson umfasste die beiden Säulen, die das ganze Gebäude hielten, und er stemmte sich mit aller Kraft dagegen. Und wir lesen dann in Vers 30. Und Simson sprach, meine Seele sterbe mit den Philistern. Dann neigte er sich mit seiner ganzen Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, was darin war, sodass die Zahl der Toten, die er in seinem Sterben tötete, größer war als die Zahl derer, die er während seines Lebens getötet hatte. Das war's nun. Simson war tot. Er hatte sein Leben dafür verwendet, sich zu rächen, und mit seinem Tod eine große Anzahl von Philistern mit in den Tod gerissen. Unter den Trümmern des Hauses lag nun Simson da, begraben zwischen all dem Schutt, und mit ihm eine große Anzahl seiner Feinde. Ja, Simson war der Retter Israels, den Gott geschickt hatte. Aber auch Simson versagte und er konnte das Volk nicht wirklich dauerhaft aus der Hand seiner Feinde befreien. Und er konnte das Volk schon gar nicht aus der viel tieferen Gefangenschaft, der Gefangenschaft der Sünde befreien. Auch Simson war gefallen. Und doch gebraucht ihn Gott am Ende noch einmal, um einen großen Sieg über die Philister zu erringen. Mit seinem Leben, aber ja, viel mehr noch mit seinem Tod, heißt es, tötete er die Feinde Israels. Und diese ganze Geschichte erinnert uns doch an jemand anderen, oder? An jemand anderen, dessen Geburt auch von einem Engel angekündigt wurde. An jemand anderen, der sein Leben in Hingabe zu Gott und in Gehorsam Gott gegenüber gelebt hat. Doch nicht wie Simson, nein, sondern im perfekten Gehorsam und in völliger Hingabe Gott gegenüber. An jemanden, der in allem versucht wurde und doch ohne Sünde ist. an jemanden, der durch sein Leben, aber vor allen Dingen durch seinen Tod, seine Feinde besiegt hat. Ja, es geht um Jesus. Um Jesus, den besseren Simson. Jesus, den vollkommenen und den endgültigen Retter. Jesus kam auf diese Erde. Er kam auf diese Erde. Und er lebte ein perfektes Leben. Er starb am Kreuz und er besiegte so die Sünde, den Tod und den Teufel. Jesus besiegte unseren wahren Feind, nämlich die Sünde. Am Kreuz hat Jesus für deine und meine Schuld ein für alle Mal bezahlt. Ein für alle Mal bezahlt. An deiner und meiner Stelle hing er dort, stellvertretend, als vollkommener Gott und vollkommener Mensch. Warum? Damit du und ich Vergebung für unsere Schuld, für unsere Sünde und unser Versagen haben. Am Ende des Buches der Richter bleibt immer noch diese sehnsüchtige Erwartung eines Retters, der wirklich befreien kann. Doch wir kennen das Ende der Geschichte schon. Letztendlich sandte Gott seinen Sohn als Retter für diese Welt. Jesus ist der bessere Simson. Und deswegen will ich dich ermutigen, hab Mut, schau auf Jesus, deinen Retter. Du, der du hier bist, ich will dich ermutigen, nicht auf deine Sünde zu schauen, nicht auf das zu schauen, was falsch läuft in deinem Leben, nicht auf das zu schauen, was schwierig ist, auf dein Versagen. Schau auf Jesus, komm zu ihm, tu Buße, vertrau ihm dein Leben an. Zum ersten Mal oder immer und immer wieder. Wende dich von der Sünde ab und komm zu Jesus. Er ist der Retter, der kam, um uns ein für alle Mal von der Sünde, von dem Tod und von dem Teufel zu befreien und zu retten. Diese Geschichte von Simson darf uns heute Abend ermutigen. Wir sehen, wie Gott Simson trotz seiner erheblichen Schwäche und trotz seines Versagens auf mächtige Art und Weise gebraucht hat. Das darf uns ermutigen. Gott hat wirklich einen souveränen Plan, der nicht durch unsere Schwäche und durch unsere Sünde durchkreuzt werden kann. Doch wir sehen auch, wie äußerliche Stärke durch innerliche Schwäche zerstört werden kann. Wenn du hier bist und du sehnst dich danach, dass Gott dich mächtig gebraucht in seinem Reich. Wenn du hier bist und du hast vielleicht verschiedene Gaben, du dienst ihm vielleicht schon. Die Geschichte von Simson warnt uns, dass wir unser Herz nicht aus den Augen verlieren dürfen. Wenn wir Stolz, Unbeherrschtheit, Lust oder irgendwelche anderen Dinge, andere Sünden in unserem Herzen wachsen lassen, dann werden sie früher oder später unsere besten Stärken und unseren Dienst für Gott zunichte machen. Dafür ist uns Simson auch ein warnendes Beispiel. Wir haben also gesehen, dass Simson als ein Retter eingesetzt wurde, um das Volk Israel von seinen Feinden zu befreien. Simson war mit besonderer Stärke gesegnet. Er hat sich Gott hingegeben. Doch sexuelle Lust und Frauen, die Gott nicht kannten, brachten ihn letztendlich zu Fall. Und diese Sachen werden auch dich und mich zu Fall bringen, wenn wir ihnen Raum geben in unserem Leben. Doch am Ende benutzte Gott Simson, um mit seinem Tod einen großen Sieg über die Feinde Israels zu erringen. Und die Geschichte von Simson, sie lädt uns ein, vorauszublicken oder aus unserer Perspektive zurückzublicken auf Jesus, den wahren Retter, der am Kreuz den größten Sieg errungen hat. Unseren größten Feind besiegt hat, ein für alle Mal, auf den zu blicken, der deine und meine Schuld am Kreuz getragen hat. Amen. Lass mich noch beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du dieser Retter bist, dass du dieser perfekte, herrliche Retter bist, der uns befreit hat von all unserer Schuld, von all unserer Sünde. Herr Jesus, du bist mächtig. Du bist mächtig, uns zu heilen. Ich danke dir dafür und ich bitte dich darum, dass du wirkst, auch durch diese Geschichte von Simson, Herr, dass du sie in unseren Herzen bewegst, dass wir aufgefordert sind, unser Leben für dich zu leben, nicht für uns selbst, Herr. Schenk es, dass wir doch so eine Herzenshaltung haben, dass wir verstehen, wer wir sind als deine Kinder, aber auch als deine Diener, Herr. Du bist unser Herr und Gott, aber auch unser liebender Vater. Danke, dass das alles unsere Identität ausmacht. Und Herr Jesus, du forderst uns auch auf, durch diese Geschichte von Simson unser Herzen zu prüfen. Gerade auf das Thema Lust, Herr. Und ich bete auch für diejenigen, die hier sind und die genau damit zu kämpfen haben, dass sie in einer Beziehung sind mit einem Nicht-Christen, Herr. Ich bete darum, dass du Überführung schenkst jetzt. Ich bete darum, dass du Mut schenkst zu handeln jetzt. Ich bete darum, dass du neue Hingabe schenkst für dich, Herr. Jesus, bitte tu es. Bitte schenke es. Und lass uns auf dich schauen. Lass uns ermutigt sein und auf dich blicken. Denn du hast Simson so mächtig gebraucht, trotz seiner Schwäche. Und Jesus, wir dürfen mit all dem, was unsere Herzen bewegen, zu dir kommen. Jetzt auch im Lobpreis, Herr, bitte tu es. Danke für dein Wort. Danke für deine Treue, die wir sehen dürfen. Auch im Leben von Simson. Denn am Ende führst du ihn auf in Hebräer 11. Unter den Glaubenshelden. Trotz seines Versagens. Jesus, wir danken dir. Und bitten dich, dass du diesen restlichen Abend noch segnest und weiter zu uns sprichst, Herr. Bitte tu es. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Arche-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute noch durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen und auf archejugend.de. Bis zum nächsten Mal, be blessed!